zurück bei unserem Podcast Mehr als Pulcini. Wir sind Lena Carli
und Martina Kössler.
Und um was geht es in dieser Folge?
In dieser Folge haben wir uns zusammen mit den beiden Paläontologen Evelyn Kustatscher und Henrik Nowak über verschiedenste Massensterben auf unserer Erde unterhalten.
Viel Spaß beim Zuhören! Also hallo, wie heißen Sie und woher kommen Sie beide?
Also Evelyn Kustatscher, Paläontologin im Naturmuseum Bozen.
Ich heiße Henrik Nowak, bin Paläontologe, als Projektmitarbeiter auch am Naturmuseum Bozen.
Was haben Sie studiert und wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, das zu studieren?
Ich habe Naturwissenschaften studiert, eigentlich mehr durch Zufall, wenn man so will, weil ursprünglich wollte ich eigentlich deutsche Geschichte studieren, bin aber dann auf die Idee gekommen, doch zu Naturwissenschaften umzustellen, weil man mir gesagt hat, mit deutscher Geschichte kommt man irgendwo hin. Und dementsprechend habe ich mich auf Naturwissenschaften spezialisiert und habe eigentlich an der Universität Ferrara studiert.
Und ich habe Geowissenschaften studiert an der Universität Münster in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen. Und ja, bei mir war relativ früh klar, dass ich in die Richtung gehen würde. Ich habe mich schon für Steine interessiert, soweit ich laufen konnte. Das erwähnt meine Mutter immer wieder. Aber vor allem habe ich mich im Laufe der Zeit immer mehr für Fossilien interessiert. Deswegen habe ich mich auch während des Studiums dann auf Paläontologie spezialisiert und bin dann zur Paläontologie gekommen.
Wann haben Sie angefangen, gemeinsam zu arbeiten?
Das, als ich vor 3 Jahren hier hingekommen bin, um bei dem Projekt mitzuarbeiten, das wir gerade fertig kriegen und wo es eben um das Massenaussterbeereignis an der Permtrias-Grenze geht.
Praktisch anders formuliert, wir haben ein Projekt angesucht, haben Forschungsprojekte Gelder bekommen und hatten auch Gelder frei, um eine Person anzustellen. Und wir hatten eigentlich keine Person in unserem Kopf noch, wo wir gesagt haben, die Person brauchen wir. Also haben wir gesagt, wir suchen einfach auf der Welt idealerweise den besten Kandidaten dafür. Also wer ist irgendwo rum, der momentan noch keine Stelle hat, aber gerne an unserem Job oder gerne ins Naturmuseum kommen würde und dort an dem Projekt weiterarbeiten. Und da haben sich verschiedene Leute beworben aus der ganzen Welt, im wahrsten Sinne des Wortes aus der ganzen Welt, im Sinne von, wir hatten Kandidaten aus Südamerika, wir hatten Kandidaten aus Australien, aus China und aus Europa. Und am Ende haben wir praktisch aus den ganzen Kandidaten jemand rausgesucht und da ist Henrik rausgekommen.
Das heißt, Sie arbeiten schon länger im Naturmuseum?
Ich bin seit 2005 im Naturmuseum. Also recht lange jetzt schon.
Sie haben uns vorher Ihren Beruf genannt. Und was ist das überhaupt für ein Beruf? Also was machen Sie in Ihrem Beruf?
Also als Paläontologin heißt das, ich in dem Fall arbeite mit Fossilien. Paläontologin ist im Prinzip also Arbeit oder Forschung an Fossilien. Und an dem Moment heißt, ich arbeite mit Fossilien in Südtirol vor allem. Das heißt, als ich studiert habe, hatte ich damals die Möglichkeit, meine erste Arbeit zu schreiben über Südtiroler Pflanzen. Und zwar nicht rezente Pflanzen, sondern fossile Pflanzen. Und zwar aus den Praxa-Dolomiten. Und als ich dann nach Südtirol gekommen bin, um das Material zu bearbeiten, hat damals der Direktor, der damals noch im Naturmuseum war, mir die Möglichkeit gegeben, danach weiterhin im Naturmuseum zu bleiben. Und deswegen bin ich seit 2005 praktisch hier im Naturmuseum.
Und was für Tätigkeiten üben Sie im Naturmuseum aus?
Die Arbeit eines Paläontologen ist eigentlich sehr vielfältig. Das ist jetzt nicht nur Fossilien betreuen, also Fossilien sammeln, klarerweise, aber Fossilien ins Naturmuseum bringen, dort konservatorisch bearbeiten. Das heißt, wir packen die aus, wir putzen die, wenn es gebraucht wird. Die kriegen eine Nummer, die kommen in die Datenbank. Die werden sozusagen in Kisten abgestellt oder in Kisten transportiert in den Keller, wo sie dann sozusagen immer, wenn wir sie brauchen, rausgenommen werden. Aber es heißt natürlich auch verschiedene andere Sachen. Also wir machen eben Forschungsprojekte, das heißt, wir gehen ganz gezielt für bestimmte Themen ins Gelände und suchen danach. Aber wir sitzen natürlich auch sehr viel im Labor. Also wir machen Laboranalysen und wir sitzen sehr viel vor dem Computer, weil wir recherchieren im Internet sehr viel. Gibt es das, was wir in Südtirol finden, auch weltweit? Und wenn ja, wo gibt es das? Beziehungsweise wir publizieren das. Das heißt, wir schreiben sehr viel am Computer. Interessanterweise heute mehr in Englisch als in Deutsch oder Italienisch.
Also für uns sind Sie heute hier wegen dem Projekt über das Massensterben. Was ist das denn überhaupt für ein Projekt und um was geht es da?
Also es ist dann praktisch ein Eureka-Projekt. Ein Eureka-Projekt heißt, dass Wissenschaftler aus Nordtirol, Südtirol und aus dem Trentino zusammen an einem Forschungsprojekt arbeiten. Das heißt, wir haben zusammen einen Forschungsschwerpunkt, das heißt eine Forschungsfrage, in dem Fall eben das Massenaussterben vor 252 Millionen Jahren, das größte Massenaussterben der Erdgeschichte. Und wir haben versucht herauszufinden, weil in den Dolomiten gibt es dieses Massenaussterben, das heißt, es gibt Gesteine, die so alt sind wie dieses Massenaussterben. Und was wir herausfinden wollten, ist zum einen, wo sehen wir das? Was sehen wir genau? Also wie viele Tiere und Pflanzen und so weiter sterben aus? Und vor allem, wenn wir uns innerhalb von verschiedenen Ökosystemen bewegen, sprich, wenn wir verschiedene Lebensräume anschauen, sehen wir immer dasselbe, sterben alle Tiere aus, sterben nur einige von bestimmten Lebensräumen aus, und wie wirkt sich das Ganze auf unseren Fossil Record aus? Das heißt, wie wirkt sich das Ganze auf unsere Fossilien aus, die wir finden können?
Wie sind Sie dazu gekommen, genau zu diesem Thema ein Forschungsprojekt auszuarbeiten?
Die Fossilien der Dolomiten sind mein Thema. Praktisch, wenn ich im Naturmuseum arbeite, heißt das automatisch, ich arbeite an Fossilien in den Dolomiten, weil Dolomiten die Berge sind, wo am meisten Fossilien gefunden werden in Südtirol. Und einer der tollsten Themen, die es momentan gibt, ist eben genau dieses Massenaussterben. Und vor eben über 3 Jahren, also inzwischen seit 4,5 Jahren, haben wir uns damals mit Kollegen aus Trient und Innsbruck zusammengesetzt und haben gesagt, eigentlich hätten wir alle Spaß daran, an diesem Thema zu arbeiten. Was können wir jetzt machen? Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben uns überlegt, was sind jetzt die Punkte, die man zum Beispiel nur in den Dolomiten oder hauptsächlich in den Dolomiten beantworten kann und nicht sonst zum Beispiel besser in China oder in Südafrika. Und dann haben wir gesehen, diese verschiedenen Lebensräume, vor allem im Meer drinnen, also tiefes Meer, flaches Meer, Küste und so weiter, das findet man nicht überall auf der Welt so nahe beieinander. Und wir haben gesagt, okay, das ist ein tolles Thema für Südtirol, da machen wir ein Forschungsprojekt zusammen.
Also inwiefern hat dieses Massensterben Südtirol überhaupt betroffen?
Es hat uns sehr wohl betroffen. Also fast alle Berge, die wir kennen rund um uns, haben Gesteine, die aus diesem Massenaussterben kommen. Also praktisch vor 252 Millionen Jahren, also sehr viel, vor sehr langer Zeit im Endeffekt, als dieses Massenaussterben gab es Ablagerungen von bestimmten Steinen. Die einen heißen Bellerophon-Schichten und das andere sind die Werfener-Schichten. Das sind einfach zwei Namen für zwei verschiedene Steintypen. Und in den meisten der Berge in den Dolomiten finden wir genau diese zwei Schichten. Und im untersten Teil von der zweiten Schicht, von den Werfener-Schichten, ist das Massenaussterben. Das heißt, wir können ganz gezielt in den Dolomiten gehen, nach dieser Gesteinsschicht suchen oder nach diesen Gesteinsschichten suchen und dann schauen, wo finden wir dieses Massenaussterben? Das heißt, wir finden das zum Beispiel am Blätterbach, wir finden es aber auch hier zum Beispiel in der Nähe von Bozen in Tramin. Wir können zum Beispiel, wenn wir auf den Gampenpass hochfahren, kommen wir durch unser Massenaussterben. Wir können zum Beispiel am Sitscheda hochlaufen. Also wir können in die verschiedensten Berge hochlaufen und werden immer wieder dieses Massenaussterben-Ereignis auch sehen.
Warum hat dieses Massenaussterben überhaupt stattgefunden?
Das ist immer noch auch ein Forschungsthema, aber als Hauptgrund hat man festgestellt, ursächlich waren wahrscheinlich also massive vulkanische Ausbrüche in Sibirien, wo also eine Fläche von Lava bedeckt wurde, die etwa so groß ist wie die EU, hat man geschätzt. Also das ging über, ich glaube, mehr als 1 Million Jahre. Und das war gerade zu dieser Zeit. Und das hatte natürlich also große Auswirkungen auf das ganze globale Ökosystem. Also zum Beispiel gab es also wahrscheinlich massiven sauren Regen. Und die Ozeane wurden chemisch verändert auf verschiedene Weise. Und es hat sich auch das Klima verändert. Also es gab danach eine starke Erwärmung. Und auch die Ozonschicht wurde beeinflusst, was wahrscheinlich die Pflanzen auch gestört hat. Und es kam vieles zusammen. Wahrscheinlich waren noch andere Faktoren beteiligt, aber das war wahrscheinlich also der Hauptgrund.
Welche Tiere und Pflanzen waren überhaupt von diesem Massenaussterben betroffen?
Wenn wir 250 Millionen oder jetzt 260 Millionen Jahren in die Vergangenheit reisen, sind natürlich viele Tiere da, die erstens durch das Massenaussterben ausgestorben sind, aber auch die es heute grundsätzlich einfach als Großgruppen nicht mehr gibt. Damals gab es zum Beispiel keine Säugetiere oder auch keine Blütenpflanzen, etwas, was wir heute kennen. Die Haupttiere und Pflanzen damals waren zum Beispiel im Meer, Ammoniten, Muscheln, Schnecken und so weiter. Auf dem Festland zum Beispiel waren es riesige Saurier, aber im Prinzip nicht Dinosaurier, sondern Vorfahren der Dinosaurier unter anderem. Oder auch verschiedene eidechsenartige Tiere. Also es gab noch keine Säugetiere, wie gesagt. Es gab Amphibien, also fröschartige Tiere. Und es waren verschiedene Pflanzen. Und bei den Pflanzen waren vor allem Nadelbäume, also Koniferen dabei, aber es gab zum Beispiel auch Farne, es gab Schachtelhalme, es gab auch ausgestorbene Gruppen wie zum Beispiel Samenfarne und die alle zusammen lebten auf dem Festland.
Inwiefern hat dieses Massensterben die Weiterentwicklung der Flora und Fauna beeinflusst?
Ganz massiv. Also es ist auch ganz grundsätzlich diese Grenze an der Permtriersgrenze ist in den Geowissenschaften generell auch eine Grenze zwischen dem Erdaltertum und dem Erdmittelalter, also dem Paläozoikum und dem Mesozoikum, weil sich da massiv was verändert hat. Also die Tiere sind vorher und nachher deutlich verschieden und auch bei den Pflanzen verändert sich da deutlich etwas, aber da ist es etwas unterschiedlich, also da sind auch große Veränderungen vorher und nachher. Aber vor allem zum Beispiel kommen auch nach diesem Massenaussterbeereignis dann bald die Dinosaurier auf und verschiedene große Meeresreptilien. Und das ist also ganz typisch dann für das Erdmittelalter. Und bei den Pflanzen zum Beispiel kommt danach die große Zeit der Koniferen und generell der Nacktsame, also noch nicht der Blütenpflanzen eben, aber die entstehen dann auch einige Zeit danach wohl. Und generell also sieht man da wirklich große Veränderungen.
Kann man eigentlich sagen, wie es heute anders wäre, beziehungsweise was passiert wäre, wenn es dieses Massensterben nicht gegeben hätte?
Es war sicher viel anders passiert, weil im Endeffekt durch ein Massenaussterben heißt ja, dass bestimmte Gruppen, die meistens sehr dominant sind, aussterben und dementsprechend werden Lebensräume frei, damit sich neue Pflanzen und Tiere entwickeln können. Jetzt nehmen wir mal an, die Reptilien aus dem Perm wären zum Beispiel nicht ausgestorben und es gab ja so gut wie kaum Vorfahren zum Beispiel von den Dinosauriern, die haben sich nach dem Massenaussterben entwickelt. Jetzt wenn jetzt diese großen Reptilien, die so 1-2 Meter hoch auch waren, bei Massenaussterben nicht ausgestorben wären, dann hätte wahrscheinlich die Dinosaurier gar nicht die Möglichkeit gehabt, sich so gut in diese neuen Nischen einzubauen. Sprich, diese leeren Räume, die ja durch die Tiere, die ausgestorben sind, frei geworden sind, sozusagen zu besetzen und dementsprechend sich zu entwickeln. Das Gleiche passiert in den Meeren. Zum Beispiel, wenn bestimmte große Gruppen von Ammoniten, Nautiloiden und so weiter nicht ausgestorben wären, dann wären auch hier bestimmte Formen, die wir dann später ganz wichtig sind für die Evolution, auch von den heutigen Tieren, dann gar nicht entstanden. Beziehungsweise vielleicht entstanden, aber nicht so wichtig geworden. Das heißt, vielleicht wären die Dinosaurier zwar trotzdem entstanden, zum Beispiel ohne den Massenaussterben, aber die wären nie vielleicht so wichtig geworden, wie sie dann später geworden sind.
Wie kann man sich die Erde zu dieser Zeit vorstellen?
Also wir müssen uns vorstellen, dass wenn wir 260 Millionen Jahre in die Vergangenheit reisen, dann waren wir nicht da, wo wir heute sind. Also Bozen ist heute auf 46 Grad Nord ungefähr. Sprich 46 Grad nördlich vom Äquator. Okay? Wenn wir jetzt 250 Millionen Jahre zurückreisen, dann müssen wir uns auch nach Süden bewegen, weil die Erde praktisch oder die Kontinente sich zurzeit, oder vor allem der europäische Kontinent, sich zurzeit nach Norden bewegt. Das heißt, vor 250 oder 260 Millionen Jahren waren wir in der Nähe von Äquator ungefähr auf 15 Grad Nord. Nur damit ihr versteht, was ich meine, ist, wir waren ungefähr in der Sahara. Also was war es damals? Es war deutlich heißer und auch deutlich trockener wie heute. Und wir hatten noch keine Berge. Die Berge sind viel später entstanden. Das heißt, damals waren wir so ähnlich wie die Boebene heute ist, also ein flacher Bereich oder wie die Sahara, der Wüstenbereich, also praktisch eine flache Ebene. Und durch diese flache Ebene sind zum Teil Flüsse durchgewandert oder haben diese Flüsse durchquert, die in der Nähe von der Lombardei, in der Nähe von Mailand, praktisch Berge gebaut haben. Also die Berge waren in der Lombardei, ungefähr, wenn ich mir vorstellen kann. Die ganze Boebene entlang war Wüste. Und dann in etwa, wo heute Kroatien ist, da war eigentlich das Meer. Und irgendwann mal später ist der Meeresspiegel gestiegen und hat dann auch diese Zone hier bei uns vom Meer bedeckt. Und dann war das ganz lustig, weil zum Beispiel, wenn man westlich des Ätschtales war Küstengebiet und östlich vom Ätschtal, also praktisch Blätterbach, Sečeda und so weiter, war hingegen Meer. Das heißt, praktisch, wenn man in etwa den Mendelkamm runtergelaufen wäre, dann wäre man eventuell an der Küste entlang gelaufen. Und in dem Moment ist eben unser Massenaussterben passiert. Das heißt, wenn wir jetzt vom Mendelpass Richtung Doblach wandern, dann wären wir immer ins tiefere Meer gekommen. Und diese verschiedenen Momente haben wir uns angeschaut.
Wie haben Sie dieses Projekt überhaupt erarbeitet? Also mit welchen Funden haben Sie gearbeitet und überhaupt das Massensterben beweisen können?
Also praktisch, was machen wir? Wir gehen ins Gelände, wir suchen uns einen Berg aus, zum Beispiel nehmen wir an den Sejeda. Wir gehen ins Gelände und wissen ganz genau, wo sind diese Gesteine, wo dieses Massenaussterben registriert ist. Und damit wir überhaupt ein Massenaussterben beweisen können, müssen wir uns nicht nur diesen Horizont anschauen, sondern wir müssen uns drunter anschauen und drüber. Weil nur dieser eine Horizont, da sieht man ja nicht viel, weil da ist ja viel ausgestorben. Wenn ich mich aber davor anschaue, dann heißt es, ich kann in den Gesteinen sehen, welche Tiere haben vor dem Massenaussterben gelebt. Und wenn ich über den Horizont mit dem Massenaussterben wieder weiter in die Steine reinschaue, sehe ich, welche Tiere haben überlebt, sprich, welche sind jetzt immer noch da. Und das heißt, die zwischendrin sind und die ich jetzt nicht mehr finde in den oberen Gesteinen, sind die ausgestorben sind. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns 10 solcher Berge ausgesucht. Und zwar von hier, von Tramin startend bis ins Friaul. Also wir sind auch nach Österreich und ins Friaul gegangen und haben uns 10 verschiedene Berge ausgesucht und gesagt, hier sind die besten Aufschlüsse. Und hier gehen wir hin. Und da sind wir mit jede Menge Geologen zusammen hingegangen und haben gegraben. Weil die Fossilien liegen ja nicht auf der Oberfläche. Das heißt, man muss dann wirklich einen Stein abgraben und haben dann sozusagen gegraben und gesucht, was können wir an Fossilien finden. Und manche Fossilien sind so klein, dass man sie gar nicht mit dem freien Auge sehen kann. Und das ist das, was dann zum Beispiel Hendrik macht. Also Hendrik geht dann her, löst die Steine auf und schaut dann rein, was ist da unter dem Mikroskop noch übrig. Also ganz kleine Sporen und Pollen. Pollen ist ja etwas, was wir gar nicht sehen oder kaum sehen, außer dem Blütenstaub. Und das ist etwas, was wir praktisch nur unter dem Mikroskop anschauen können. Und diese Sporen und Pollen von den Pflanzen von vor 260 Millionen Jahren können sich aber halten. Das heißt, wir können in den Gesteinen sehen, welche Pflanzen haben gelebt, weil wir sehen, welche Sporen und welche Pollen sind da.
Waren mehr Pflanzen oder mehr Tiere von diesem Massensterben betroffen?
Das war eben auch eine der Fragen, die wir uns gestellt haben in diesem Projekt. Und bei den Pflanzen ist es relativ schwierig, das hier lokal nachzuweisen, weil wir sehr wenige wirklich Pflanzenfossilien aus diesem Grenzbereich gerade haben. Und auch bei den Sporen und Pollen, die halten sich einfach in dem Bereich darüber nicht so gut. Das heißt, da finden wir kaum etwas. Aber die Frage ist, was bedeutet das, wenn wir kaum etwas finden? Und deswegen haben wir uns dann auch die Pflanzenfossilien aus der ganzen Welt angeschaut, die so beschrieben wurden. Also die haben wir nicht alle selbst studiert, aber wir haben so zusammengefasst, was da gefunden wurde und haben das analysiert und haben festgestellt, also eigentlich tut sich bei den Pflanzen gar nicht so viel. Die sterben eigentlich kaum aus. Aber es ist auch sehr deutlich geworden, dass da einfach viel fehlt.
Also gerade in der unteren Trias, also direkt über der Grenze, sind viele Lücken im Fossilbericht bei den Pflanzen. Das heißt, da gibt es viele Formen, die wir vorher finden und dann deutlich später. Aber gerade in diesem Zeitbereich, wo alle dann danach suchen, da findet man sie nicht. Und das wirkt dann so, als wären die ausgestorben, aber irgendwo haben sie anscheinend noch überlebt.
Also waren mehr Tiere betroffen?
Ja, und also bei den Tieren war das auch, also ursprünglich wurde dieses Massenaussterbeereignis auch für die Tiere eigentlich nur beschrieben worden. Und da war das so deutlich, dass das also schon vor über 100 Jahren ganz bekannt war. Das hat auch schon Charles Darwin beschrieben. Aber bei den Pflanzen war es eben lange Zeit noch etwas fraglich, ob da überhaupt irgendwas passiert war.
Von wie vielen Tieren können wir da sprechen, die also gestorben sind?
Also bei den Arten hat man geschätzt etwa also 80-96% der Arten wären ausgestorben. Also es war deswegen auch das größte Massenaussterbeereignis der Erdgeschichte, das man so kennt.
Das heißt, welche Teile der Erde waren alles betroffen?
Also auf die ganze Welt ist das natürlich passiert. Aber ihr müsst euch vorstellen, es ist nicht so, dass im Prinzip in der Wüste mehr aussterben und dafür zum Beispiel im Wald keine aussterben. Das heißt, irgendwo waren überall Tiere und Pflanzen betroffen. Und wenn wir dann in den Meeren gehen, dann haben vor allem diese Tiere, die zum Beispiel ein Kalkskelett haben, zum Beispiel Muscheln, haben sehr viel Probleme damit gehabt oder auch zum Beispiel Korallen. und die auch auf dem Boden festhalten, also die praktisch, die sich nicht wegbewegen können. Das heißt, wenn irgendwie das Klima sich verändert oder auch die Lebensbedingungen sich verändern, dann können die sozusagen nicht davonlaufen. Andere Tiere zum Beispiel, die eben schwimmen konnten, zum Beispiel Fische oder Ammoniten, die scheinen weniger davon betroffen zu sein. Auf dem Festland ist es so, dass praktisch zum Beispiel die Reptilien mehr betroffen sind als die Insekten und wiederum beide deutlich mehr als die Pflanzen, weil die Pflanzen sind am wenigsten betroffen.
Und was man bei diesem Massenaussterbeereignis auch immer bedenken muss, also selbst die Arten, die nicht ausgestorben waren, waren oft also stark betroffen, denn damit eine Art wirklich ausstirbt, müssen alle verschwunden sein. Aber selbst mit ein paar hundert Exemplaren kann eine Art noch überleben. Aber es war wohl wirklich in dieser Zeit dann während des Massenaussterbeereignisses, also viele Arten waren stark also knapp an der Grenze des Aussterbens, haben sich aber noch irgendwie durchgebracht. Es gab aber auch einige Arten, die sind wirklich dann aufgeblüht, weil sie fast keine Konkurrenz hatten.
Welche Arten haben denn überlebt?
Also zum Beispiel, was wir hier in der Gegend immer ganz gut finden, sind also einige Muscheln, die also anscheinend Bedingungen sehr gut überleben konnten, als fast alle anderen Lebensformen hier im Flachwasser nicht mehr überleben konnten. Und die finden wir also in Massen. Und bei den Pflanzen auf der anderen Seite zum Beispiel finden wir viele Lykophyten aus diesem Bereich.
Was sind denn Lykophyten?
Also Bärlappgewächse, wie zum Beispiel heute findet man die noch als krautige Gewächse. Damals waren die noch deutlich weiter verbreitet und es waren auch größere Pflanzen. Und gerade in diesem Zeitbereich findet man die also an vielen Orten auch in großen Mengen.
Zu wie vielen weiteren Massenaussterben ist es nach diesem großen Massenaussterben gekommen?
Also insgesamt zählen wir 5 fossile Massenaussterben, praktisch 2 vorher, dann das größte Massenaussterben der Erdgeschichte vor 252 Millionen Jahren und danach 2 nachher. Eines der wichtigsten danach, was alle kennen, ist das, wo die Dinosaurier dann ausgestorben sind, vor 65 Millionen Jahren in etwa. Und das sind die Fossilen, die wir kennen. Also das sind die, wo wir wissen, es sind Massenaussterben gegeben und die sind nur aus der Vergangenheit passiert. Aber momentan reden wir von einem 6. Massenaussterben noch und das ist das, was wir gerade jetzt haben. Also wenn wir jetzt schauen, gibt es sehr viele Tiere und auch Pflanzen, die es praktisch schon ausgestorben sind. Also, und das während der Zeit, wo der Mensch da ist. Und man geht davon aus, dass diese Aussterbensrate in den nächsten Jahren aufgrund der klimatischen Bedingungen, sprich weil es immer wärmer wird, und auf der anderen Seite auch, weil der Mensch vielleicht bestimmte Tiere, wie zum Beispiel den Dodo in der Vergangenheit und so weiter, jagen will, dazu führen wird, dass dieses Massenaussterben immer stärker wird. Das heißt, dass es immer mehr Tiere und Pflanzen aussterben werden in den nächsten, sagen wir mal, paar hundert Jahren sogar schon.
Welche Tiere und Pflanzen sind denn bei diesem 6. Massensterben betroffen?
Das ist ganz unterschiedlich. Zum Beispiel sind Vögel sehr stark betroffen. Wir haben es zum Beispiel hier in den Dolomiten, haben wir gerade jetzt ein Forschungsprojekt laufen und das zeigt, dass zum Beispiel die Vögel, vor allem die in den Bergen leben, natürlich durch die Hitze immer weiter nach oben wandern, aber irgendwann ist die Spitze des Berges erreicht, dann können sie nicht mehr weiter nach oben wandern. Das heißt, sie haben keine Lebensräume mehr. Auf der anderen Seite sind das zum Beispiel typische Tiere, die der Mensch gerne jagen will, ob das jetzt ein bengalischer Tiger ist oder das weiße Rhinoceros, weil das einfach Tiere sind, wo der Mensch seinen Jagdtrieb nicht unterdrücken will und dann sagt, ich will unbedingt so eines mal gejagt haben in meinem Leben und dementsprechend die einfach bewusst ausjagt. Also es gibt sozusagen die einfach von der Hitze oder von der Klimaerwärmung betroffen sind. Wie gesagt, vor allem Vögel, aber auch verschiedene Säugetiere, verschiedene Fische leiden darunter, zum Beispiel die Korallen zurzeit sehr stark natürlich durch diese ansteigende Temperatur im Wasser. Die sind sehr, sehr empfindlich gegen wärmeres Wasser sozusagen. Also sie können im warmen Wasser, sie brauchen warmes Wasser, aber sie dürfen nicht wärmeres Wasser haben sozusagen. Und auf der anderen Seite natürlich Tiere sozusagen, die wir bewusst oder nicht bewusst im Sinne von Willens, aber halt trotzdem mit Jagd und so weiter ausraten.
Und wie wird uns dieses 6. Massensterben beeinflussen oder wird es uns überhaupt beeinflussen, uns als Mensch?
Es wird uns sehr stark beeinflussen, weil es gibt zum Beispiel, sagen wir mal so, ob der bengalische Tiger oder nicht da ist, wird für uns zwar schade sein, weil wir ihn zum Beispiel nicht in den Dokumentarfilmen oder in den Zoos und so weiter sehen können, aber er ist für uns vielleicht insofern eine Gefahr, weil er ja auch Menschen frisst. Es gibt aber viele andere Probleme, die wir haben und die wir auch in Südtirol jetzt ganz konkret sehen. Das ist das Massenaussterben unter den Insekten. Insekten sind ja die, die dazu führen, dass die Blüten bestäubt werden und dementsprechend die Früchte entstehen. Ob das jetzt eine Traube ist, ob das jetzt ein Apfel ist, eine Birne und so weiter. Also sowohl die Früchte, die der Mensch selber isst, als auch Früchte, die die Tiere brauchen, um wieder zu leben. Und wenn diese Insekten jetzt fehlen, das heißt, wenn es nicht mehr zu dieser Bestäubung kommt vom Insekt für die Blüte, damit es auch die Frucht entsteht, dann haben wir natürlich irgendwann mal einen Engpass, zum Beispiel beim Essen.
Wie hoch liegt denn die Sterberate der Arten heutzutage?
Momentan wissen wir es nicht ganz, weil wir noch nicht mal genau wissen, wie viele Arten haben. Also wir wissen nicht mal alle Arten auf der Welt, die jetzt existieren. Man geht ganz unterschiedlich davon aus, zum Beispiel im Regenwald geht man immer noch davon aus, dass wir viele Arten sozusagen aussterben lassen, bevor wir sie überhaupt entdeckt haben. In Südtirol ist wahrscheinlich, sagen wir so, neue Arten vielleicht weniger leicht zu finden, weil viel bearbeitet ist. Aber es gibt natürlich viele Formen, die jetzt trotzdem aussterben können, ohne dass wir es sehen. Was wir schon wissen, ist, dass diese Kurve ganz steil nach oben geht. Also das ist eine Kurve, die jetzt gerade so beim Anlaufen ist, und die geht ganz steil nach oben. Das heißt, wenn wir nichts gegen dieses Massenaussterben jetzt tun, dann wird es in Zukunft sicher vielleicht sogar schlimmer wie das größte Massenaussterben der Erdgeschichte.
Was kann man denn gegen das Massenaussterben tun? Beziehungsweise was können wir als Menschen dagegen tun?
Also zum einen natürlich, wo wir ganz bewusst das Massenaussterben fördern, müssten wir aufhören, bestimmte Tiere zu ermorden, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir uns einfach nur aus Interesse diese Tiere erjagen wollen. Auf der anderen Seite hingegen müssen wir uns einfach mit dem Klima auseinandersetzen. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite schauen, was führt zur Klimaveränderung, was bedroht diese Tiere, aber noch viel einfacher. Zum Beispiel die Insekten, die leben bei uns ja und leben davon, dass sie Blüten haben. Die schöne Rose im Garten, die Zierrose, die hat nicht so viel Pollen wie zum Beispiel eine einheimische, natürliche Pflanze. Wenn wir jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, okay, wir schneiden unseren Rasen immer so genau perfekt, dass er ein englischer Rasen ist. Wir haben keine zusätzlichen Blüten, zum Beispiel bei uns auf der Wiese oder im Garten zu Hause, sondern haben nur diese Zierpflanzen in unserem Garten. Was habe ich dann? Dann habe ich praktisch Pflanzen, die zwar schön aussehen, aber für die Insekten kein Essen darstellen. Und die Insekten kommen ja nicht zu den Blüten nur aus Spaß und damit sie uns eine Freude machen, damit wir Früchte bekommen, sondern die kommen ja natürlich auch zu den Blüten, damit sie selber Essen haben, weil sie essen ja danach dann auch wieder den Pollenstaub. Das heißt, wenn wir zum Beispiel uns gegen das Insektensterben arbeiten wollen, dann müssen wir praktisch kleine Bereiche schaffen, ob zu Hause bei uns, jeder Einzelne kann das machen, oder zum Beispiel die Bauern entlang von ihren Feldern einfach Stücke freilassen an Wiesen, wo einfach die normalen heimischen Pflanzen noch wachsen können. Weil dann können auch die Insekten überleben. Und wenn die Insekten überleben können, dann können eine ganze Reihe von Pflanzen und Tieren, weil es gibt ja auch Tiere, die wieder die Insekten fressen, die dann auch in der ganzen Nahrungskette dahinter stehen. Und wenn wir natürlich jetzt die Insekten ausrotten, oder zumindest einige Gruppen ausrotten, dann rotten wir ja nicht nur die Tiere selber aus, sondern auch alle Tiere und Pflanzen, die wiederum von diesen Insekten abhängig sind.
Inwiefern ist es also wichtig, ein Forschungsprojekt über das Massensterben vor 260 Millionen Jahren auszuarbeiten, auch in Bezug auf heute?
Es ist ganz wichtig, weil wir können jetzt nicht warten, was in den nächsten paar tausend Jahren passiert, um zu sehen, ach, so wäre das passiert, ups, hätten wir es anders gemacht. Das heißt, wenn wir müssen praktisch die Massenaussterben der Vergangenheit anschauen, um zu sehen, was kann Klimaveränderung zum Beispiel bedeuten. Klar, vor 252 Millionen Jahren hat es keine Menschen gegeben, aber es hat Klimaveränderung gegeben. Das heißt, wir können in die Vergangenheit schauen, wir können sehen, wie sind die verschiedenen Ökosysteme betroffen, welche Tiere sind mehr betroffen, welche sind weniger betroffen, welche Nahrungsketten gibt es und welche Unterbrechungen diese Nahrungsketten gibt es. Und dann können wir das Ganze natürlich bis zu einem bestimmten Punkt auch auf heute extrapolieren und sagen, Moment, wenn es hier wieder zu Klimaveränderungen kommt, was könnte auf uns zukommen? Und es gibt in der Zwischenzeit in diesen Gruppen, da gibt es ja eigene Gruppen weltweit, die Analysen machen über die Klimaveränderung für die Zukunft, also simulieren, wie ändert sich das Klima für die Zukunft und was würde das auch bedeuten für die ganzen Tiere und Pflanzen. Und da gibt es in der Zwischenzeit sehr wohl Paläontologen, die in diesen Gruppen auch mit drinnen sitzen, um bei diesen Studien mitzuwirken. Das heißt, die Vergangenheit zu kennen, ist sehr wichtig auch für unsere Zukunft.
Und inwiefern wird das Projekt im Naturkundemuseum dargestellt?
Also momentan warten wir eigentlich drauf, dass wir eine neue Ausstellung bekommen, eine Dauerausstellung. Und wenn wir in der neuen Dauerausstellung endlich Platz haben, dann wird das sicher ein großes Thema werden, weil es ist ein großes Thema für Südtirol. Zurzeit, was wir machen können, ist hauptsächlich dass wir in Vorträgen drüber reden, das machen wir, dass wir zum Beispiel auch das eine oder andere Fossil ausstellen, dass wir auch mit der Presse drüber reden, damit die Informationen an die Öffentlichkeit kommt. Im Naturmuseum selber, außer eurer Podcast jetzt, haben wir nicht so viele Möglichkeiten momentan. Aber wir wissen, dass wenn wir in der Zukunft eine neue Ausstellung bekommen, natürlich das Thema Dolomiten und Massenaussterben, Pflanzen und Tiere in der Vergangenheit ein sehr wichtiges Thema sein wird.
Was hat Sie an Ihrer Forschung bis jetzt am meisten beeindruckt, konkret an diesem Projekt?
Man geht in ein Projekt und hat eine Art Hypothese. Das heißt, man hat eine Idee, wie das ganze Projekt laufen wird. Weil man denkt, okay, man kennt seine Gesteine, man weiß in etwa, was da ist. Und dann weiß man vielleicht in eine Richtung, nicht was rauskommen wird, aber wie das Ganze vor sich gehen wird. Also in welche Richtungen, wo die Schwerpunkte vom Projekt sind. Und dann geht man ins Gelände und es funktioniert nicht. Ist ganz einfach, weil man geht ins Gelände und erwartet sich hier, dass zum Beispiel in bestimmten Gesteinen man eh nichts findet und dann findet man aber trotzdem was. Oder in anderen Steinen zum Beispiel erwartet man sich, dass man was findet und findet nichts. Und dann plötzlich muss man denken, okay, ich muss jetzt umdenken. Und manchmal sind es ganz kleine Tiere oder ganz kleine Pflanzen, die dann plötzlich total spannend werden, also die man vorher so gar nicht auf dem Bildschirm gehabt hat. Und das ist eigentlich das Schöne an der Forschung. Das heißt, es ist nicht programmierbar. Das heißt, ich kann nicht sagen, in den nächsten 3 Jahren setze ich mich hin und ich weiß ganz genau, wenn ich 10 Tage in der Woche oder 10 Tage im Monat am Computer sitze und 3 Tage ins Gelände gehe, dann kommt genau das raus. Nein, es ist jeden Tag wieder spannend, weil es jeden Tag wieder ganz was Neues gibt. Und das ist eigentlich schön an der Forschung.
Also mir geht's ähnlich und vor allem, also wenn man zum Beispiel da im Aufschluss vor den Gesteinswänden steht, also man könnte an manchen Stellen den ersten Eindruck haben, dass da ein Schichtpaket ist, das alles das gleiche ist, wo einfach ein graues Felsgestein ansteht, das nicht viel aussagt. Aber wenn man dann im Detail nachschaut, dann sieht man doch immer wieder kleine Unterschiede und dann als Geowissenschaftler weiß man, also durch das, was man gelernt hat, dass natürlich jede kleine Schicht, also selbst 1 Zentimeter, kann mehrere tausend Jahre an Vorgeschichte beinhalten, mit allen möglichen Ereignissen, die da drin dokumentiert sind. Aber wenn man das dann real sieht, ist das dann nochmal wieder was anderes. Und dann zum Beispiel, wenn man dann das Glück hat, dass man wirklich eine Schicht findet, wo etwas ganz Besonderes drin ist, dann ist das natürlich immer auch ein besonderes Erfolgserlebnis. Zum Beispiel, als wir da in einer Schicht Wurzeln gefunden hatten, wo wir die überhaupt nicht erwartet hatten. Das war schon wieder was Besonderes.
Also wir hoffen ja natürlich, dass Sie die Genehmigung für eine Ausstellung bekommen. Und uns würde dann auch noch interessieren, was man bei dieser Ausstellung dann überhaupt sehen würde.
Also was unser Thema wäre, natürlich zu zeigen, wie wunderschön die Vergangenheit in den Dolomiten war, weil es gibt wunderschöne Tiere, es gibt wunderschöne Pflanzen und es gibt total tolle, spannende Ökosysteme. Das heißt, man kann genau sehen, wer mit welches Tier, welche Pflanze da gewesen ist. Man kann sich auch erwarten und in etwa vorstellen, wer wen gefressen hat sozusagen. Und das wäre eigentlich total schön, das zu zeigen. Also zu zeigen, welche Pflanzen werden von welchen Tieren gefressen, welche Tiere werden wieder von welchen anderen Tieren gefressen und wie ändert sich das auch? Also wie ändert sich das mit der Zeit? Weil durch die Klimaveränderung und Millionen von Jahren haben wir natürlich immer wieder andere Tiere und andere Pflanzen. Und also ändert sich auch der ganze, sozusagen diese Nahrungskette dann wieder. Und dann wird es ganz spannend dann zu zeigen, Moment, wenn da jetzt zum Beispiel dieses Insekt wegfällt oder diese Gruppe von Insekten wegfällt, was passiert denn jetzt mit dieser Nahrungspyramide? Fällt die total zusammen oder übernimmt da einfach eine andere Pflanze oder ein anderes Tier dann sozusagen die Position? Was passiert? Und ich denke, das wäre eigentlich ein ganz tolles Thema. Und dann ist es natürlich schön, weil wir haben ja ganz viele verschiedene Fußabdrücke und auch in der Zwischenzeit ein paar Skelette, ganz tolle Skelette in den Dolomiten gefunden. Das wäre natürlich super, wenn man die rekonstruieren könnte, damit man sich das auch als Laie auch wirklich vorstellen kann. Wie hat dieses Tier ausgesehen? Wie ist es gelaufen? Wie ist es vielleicht geklettert, was auch immer es gemacht hat. Also was hat dieses Tier gemacht? Und ich denke, man kann so viel zeigen, was aus der Vergangenheit ist, weil wir ja heute mit Computer und so weiter so viel machen können. Man kann Computerrekonstruktionen zeigen, die auf den Daten basieren, die wir natürlich sehen, aber klarerweise auch aus den Erfahrungen, die wir haben. Und dann kann man das Ganze dann sozusagen auch einem Publikum, in dem Fall zum Beispiel euch, dann mal kann ich das, was ich im Kopf habe, dann praktisch plötzlich irgendwie durch Computer auch zeigen. Und das ist eigentlich dann das, was ich mir wünschen würde.
Vielen Dank für das Interview.
Danke, Anke.
Kommen wir abbiamo appena sentito, 200 milioni di anni fa c'è stata un'estinzione di massa sulla nostra Terra, che riguarda anche l'Alto Adige. La flora e la fauna sono state influenzate molto. Tutto questo è riconoscibile a causa di fossili trovati nelle Dolomiti. Abbiamo anche scoperto che attualmente c'è un'altra estinzione di massa sulla Terra, che ha gravi effetti anche sugli esseri umani. Dovremmo quindi assolutamente essere più attenti all'ambiente e cercare di trattenere questa estinzione.
Wir hoffen, ihr seid bei der nächsten Folge, in der wir mit Eva Ladurner über verschiedenste Kleintiere gesprochen haben, wieder dabei.